klar zu haben, ich stecke da nicht drin, das bist du und ich helfe dir. Ich kann, wenn überhaupt, nur helfen oder Impulse geben oder da sein, aber ich stecke nicht in deiner Situation und deswegen leide ich auch nicht mit.
Hallo, ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin und mit ihrem Unternehmen unterwegs, mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte als Coach und Trainerin.
Ja, Tanja, das kann ich nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir, eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und an dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend mit ihr.
Hallo, und hier sind wir wieder. Hallo Birgit.
Hallöchen. Wie schön, dich zu sehen. Das ist ja immer so unser Glück, unser Vorteil, ne, dass wir uns auch sehen, wenn wir miteinander reden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört uns, aber wir sehen uns. Und das ist immer wieder eine Freude.
Ja, das ist es wirklich. Und wir haben heute ein spannendes Thema wieder mitgebracht. Letztes Mal hatten wir das Krisenthema raus aus der Krise und haben auch Techniken reingebracht. Wie kann ich mich selber regulieren? Also was ist wichtig, um aus der Krise gefühlsmäßig rauszukommen? Weil manchmal können wir ja nicht ändern, was uns da gerade der liebe Gott uns genau präsentiert. Und da würden wir heute gerne nochmal mehr drauf eingehen. Selbstregulation heißt das Wort.
Ja, genau. Selbstregulation ist eben, also raus aus der Krise, Selbstwirksamkeit. Darüber hatten wir eben nochmal gesprochen und ich finde das eine sehr schöne Schlussfolgerung, dass wir jetzt, ne, also da sind wir uns ja einig, dass wir jetzt in die Selbstregulation gehen. Denn spannend ist ja, dass bei all dem, was uns in Krisen beschäftigt, das Gefühl der Überforderung, das Gefühl des Ausgeliefertseins, das Gefühl, keine Ahnung was, ne, Angst, Sorge, um dann da rauszugehen mit Techniken, die wir beim letzten Mal vorgestellt haben, aber braucht eben auch ein Gespür für das, was ich eigentlich gerade empfinde. Bis dahin, dass tatsächlich nicht alle Krisen fremdbestimmt, sondern manche mache ich ja selber, indem ich mal gerade an der unpassenden Stelle ausflippe oder aber indem ich eben in der unpassendsten Stelle einfriere und überhaupt gar nicht mehr richtig einen vernünftigen Move machen kann, bestimmte Bewegung oder bestimmte Worte sagen kann. Also das heißt, an der Stelle gibt es durchaus ja auch Krisen, die wir selber machen. Und hier, glaube ich, sind wir richtig cool damit unterwegs, weil das dockt ja auch an das, was wir in unserer Ausbildung gelernt haben, im SE-Training, hier auch nochmal die Selbstregulation anzusteuern. Also ich bin genauso gespannt wie du, liebe Zuhörerinnen und du Zuhörer, wohin das Gespräch zwischen Tanja und mir uns führen wird, denn wir haben ein paar Ideen, so wie immer, aber wir sind ja so, wie wir sind und wer weiß, wo wir da enden. Mal schauen.
Genau, ja, und das Erste, was mir eingefallen ist, als du gerade gesagt hast, ja, manche Krisen machen wir selber, worüber wir gar nicht gesprochen haben, aber was wir vielleicht machen könnten. Was ja jede Krise, glaube ich, zu einer Krise macht, ist ein gewisses Ohnmachtsgefühl, oder? Also wenn du ausflippst, obwohl du eigentlich gar nicht ausflippen möchtest, ist da ja so ein, ich kann nicht anders, ne? Also man guckt sich ja manchmal beim Unglück zu, finde ich.
Ja, oh ja, das ist ein cooler Satz. Das ist ein wirklich cooler Satz. Also tatsächlich ist es so, wenn man ausflippt, dann, glaube ich, fühlt man sich gerade hochwirksam. Ja, so, aber in der Reflexion dahinter merkt man, und vielleicht das auch nur für sich alleine und im stillen Kämmerchen, dass man der eigenen Emotion echt ausgeliefert war, weil man nicht mehr die Herrin dieser Emotion war, sondern die Emotion selbst den Hut aufgenommen hat, ne?
So würde ich sagen. Echt? Also wenn ich rumschreie, also wenn ich mich so an Zeiten erinnere, dann war, nee, also ich glaube, dann habe ich mich nicht hochwirksam gefühlt, sondern das war irgendwie so der Versuch, so durchzudringen, mich verständlich zu machen. Aber also ich habe dann angefangen zu schreien, wenn ich keinen anderen Ausweg. Also nee, eigentlich auch so ein Gefühl der Verzweiflung, wenn ich mich jetzt so gerade daran erinnere.
Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen langsamer machen, weil du und ich ja beide durch Supervision und Selbstreflexion und Arbeit an uns selber ja viele unserer Verhaltensmechanismen bereits auch steuern können.
Ja,
wir haben, das ist ja eins unserer Instrumente, die wir lernen. Ne? Wenn ich jetzt auf meine Ausbrüche zurückschaue, dann würde ich auch sagen, das ist eher die Sorge gewesen, ausgegrenzt zu werden, irgendwie in Abhängigkeit zu geraten oder ne, so. Wenn ich jetzt also aus der Reflexion zurückschaue, dann würde ich das auch so bewerten. Aber ganz ernsthaft, wenn ich mit meiner Familie gestritten habe und mal eben so sehr eloquent, aber sehr energisch und an sich total out of order war, ja, dann habe ich einfach gemerkt, ich rede die jetzt an die Wand und das zurecht.
Okay. Also als Tool quasi, ne? Das ist quasi das Werkzeug, um sein Ziel zu erreichen.
Ja, also genau, und ich finde das total spannend, wo wir gerade landen in unserem Gespräch, weil das vielleicht trotzdem, es gibt eine kleine Ecke des, ich kann gerade nicht anders. Also das, ich glaube, das kriegen wir alle in solchen Momenten mit, auch in der Erstarrung. Man denkt immer, also beleidigte Leberwurst, sagen wir von draußen, oder da ist jemand wie eine Mimose. Ne? Das sind ja alles ganz, ganz wahnsinnige Worte, Metaphern, und dann bleibt dann das Gegenüber einfach stocksteif oder zieht sich zurück oder findet keine Worte oder ist irgendwie gar nicht mehr zugänglich. Ja, dann sind das ja Dinge, die ja auch eine wahnsinnige Macht haben in der Interaktion. Und also sprich, da gibt es eine bestimmte Wirksamkeit vom Gegenüber mit diesem Verhalten. Und ich glaube, auch da gibt es ein Momentum, eine kleine Ecke, in dem es eben auch realisiert wird, ich kann gerade gar nicht anders. Und da vielleicht auch so ein Rest Sensibilisierung für sich selber da ist, so ideal ist das Verhalten jetzt nicht.
Mhm.
Da könnte ich dann mit, aber ich glaube nicht, dass das hier in Frontallappen steht, ha, sieh mal einer, guck, wie ausgeliefert du bist. Du knallst ja gegen die Dicke. Ja, das glaube ich nicht, dass wir das dann zu diesem Zeitpunkt machen, denn dann wären wir reflektierter, glaube ich.
Mm, ja. So gesehen natürlich, wenn man einen Schritt nach vorne geht und ich stehe an diesem Punkt noch, wo ich es als Machtinstrument nutze, klar. Ja.
Ja, und interessant, ne, dass wir beide das aber auch kennen.
Ach ja, wer kennt das denn nicht? Ja, ich glaube, und es ist meine feste Überzeugung, dass das quasi Pflicht ist, für jeden guten Therapeuten oder Coach Krisen zu haben. Weil wie will ich denn nachempfinden können, was derjenige gerade durchmacht oder was helfen könnte oder was nicht, wenn ich nicht in Löcher gefallen wäre?
Naja, genau. Und es ist ja, so wie wir jetzt gerade auch das gesagt haben, es ist ja auch großartig, dass wir wissen, dass die Instrumente, die wir anbieten, ja auch eine Wirkung haben, weil wir sie ja selbst an uns angewandt haben und sie eine Wirkung hinterlassen haben. Mhm. Also in Bezug auf meine emotionalen Ausbrüche bin ich bedeutend regulierter. Also in meinem familiären Kontext wurde das jetzt vor kurzem, Weihnachten war immer die heiße Zeit, da wurde das sehr positiv konnotiert. Wir hatten ja ein friedliches Weihnachten. Blinker, Blinker, Mama. So, weil, obwohl es total stressig war, aber eben nicht dieser Ausflip-Moment da war.
Ja, well done.
Ja, genau. Ja. Also das ist die gute Nachricht, vielleicht jetzt schon gleich am Anfang. Ja, wir reden hier nicht, erstens nicht wie eine Blinde von der Farbe, weil wir genau diese Momente des sich ausgeliefert Fühlens und des vermeintlich sich wirksam Darstellens sehr gut kennen. Aber wir wissen auch, dass es Wege raus gibt. Und darüber möchten wir gerne mit dir, liebe Zuhörerin, und dir, lieber Zuhörer, gerne reden.
Und als wir im Vorgespräch ja uns so ein paar Eckdaten oder Themenbereiche uns überlegt haben, da sind Sätze mir gekommen, so was Kunden manchmal sagen, ne, so ich möchte das eigentlich gar nicht, dieses reguliert sein, weil ich will ja nicht kalt werden. Und das gilt in vielerlei Hinsicht. Also zum einen eben, wenn mich mehr kalt lässt, dann überstehe ich vielleicht die ein oder andere Situation besser. Aber was sagt das über mich aus? Ne? Also dieses unnahbar sein, oder jemand hat auch gesagt mal, ich muss quasi lange leiden, wenn eine Liebesbeziehung vorbeigegangen ist, weil das meine Loyalität quasi also die Ernsthaftigkeit der Beziehung quasi unterstreicht. Ne? Also lange Leidenszeit gleich, ich habe sie wirklich sehr geliebt. Und das sind
als
natürlich
Barometer sozusagen zu nehmen. Ja? Je länger ich leide, desto wichtiger und desto wertvoller war die Beziehung, die ich da verloren habe. So?
Genau. Ja, ne, und das eben auch in Verbindung mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, ne, dass ich eben, wenn ich nicht leide, ach so, und das gilt natürlich auch, wenn ich mitleid, also das, wenn es meinem Partner nicht gut geht, wie kann ich denn dann lachen? Also, ne, was wäre ich denn dann für eine Person? Das gilt, je kränker der Partner ist, und dabei rede ich jetzt nicht von Arbeitsplatzverlust, sondern von, wenn dein Partner zum Beispiel eine Depression hat oder irgendwie sowas, ne? Das nennt sich Co-Abhängigkeit, ne? Wenn du dann quasi dein eigenes Glück daran festmachst, kann ich dem anderen helfen oder nicht? Also da rate ich ganz, ganz dringend von ab. Das ist ganz dünnes Eis. Aber das ist jetzt nochmal, ist mir gerade eingefallen, ist aber jetzt nochmal eine ganz andere Schiene.
Ja, genau. Das ist tatsächlich eine andere Schiene, ne? Co-Abhängigkeit schreibe ich mal kurz als Thema auf. Unseren Pool voll machen, genau. Aber
du wirst nicht kalt, wenn du dich abgrenzen kannst von Gefühlen. Das finde ich ganz wichtig.
Genau, und es geht ja hier auch nicht darum, die Gefühle einfach nicht zu haben, sondern sie zu regulieren. Hm. Das heißt also, Gefühle als solche sind ja etwas, was in unserem Körper entsteht. Darauf haben wir nur bedingt Einfluss. Ja, so, also das finde ich dabei auch nochmal wichtig zu verstehen, dass nämlich Gefühle immer gekoppelt sind an das, wie ich mich gerade in meinem Kontext wahrnehme. Also ich sehe was, ich nehme was wahr, zack, habe ich ein Gefühl dazu. Ich rieche was, zack, habe ich ein Gefühl dazu. Ich höre was, zack, habe ich ein Gefühl dazu. Ne? Also das sind alles die Dinge, die sind natürlich sehr eng miteinander verknüpft. Ich würde gerne einmal noch zurückgehen zu dieser Episode, wenn man es meinem Partner schlecht geht, weil ich nämlich jetzt gerade ein ganz tolles Beispiel bei uns in unserem Freundeskreis erlebe. Also nicht toll, weil unser Freund sehr schwer krank ist, aber seine Frau tatsächlich regelmäßig dafür sorgt, dass sie so kleine Auszeiten hat. Mal ist es ein Shoppentag, mal ist es ein Wellness-Tag, mal ist es, und daraus schöpft sie so viel Kraft, sie sagt, Birgit, das ist wie ein kleiner Urlaub für mich, um dann wieder präsent sein zu können.
Toll.
Das ist natürlich etwas, was genau dahin, was sozusagen die Belohnung daran ist. Ne? Wenn ich empathisch mitfühlen, mitbegleiten will, dann generiere ich eben auch aus solchen Momenten der Selbstfürsorge, auch schon wieder ein neues Wort, ne? Eben tatsächlich ja auch Kraft und Kapazität, um hier wirklich dem auch entsprechen zu können. Mhm. Das nochmal so als kleiner Ausflug, aber steht hier als Wort, nehmen wir garantiert irgendwann nochmal auf.
Also ich finde das gar nicht als Ausflug, sondern ich sehe das tatsächlich auch als Teil von dem, was wir heute, worum wir heute reden. Also dieses, also Selbstfürsorge ist kein nice to have, sondern ist ja total wichtig, dass ich eben nicht mit jemand anderem mitleide, eben bis zur Selbstaufgabe. Also das kein Zeichen ist von Loyalität. Im Gegenteil, du kannst ja dem anderen umso besser helfen, je besser du aufgestellt bist. Ne? Wenn deine Freundin von ihren Ausflügen zurückkommt, dann ist sie randvoll wieder mit.
Ja.
Ne? Und das ist ja das, was zählt. Und dann kann sie ja noch besser für den anderen da sein.
Ja. Das, genau so. Und hier finde ich es nochmal sehr spannend. Aber ich finde auch, wir müssen jetzt genau aufpassen, wo wir hinwollen. Ach Mensch, Tanja, du bist eine so große Verführung für mich. Ja, ich kann mit dir über so 17.000 andere Sachen. Aber wir haben uns vorgenommen, über Selbstregulation zu sprechen und nicht über Selbstfürsorge. Ja, also aus diesem Grunde, liebe Zuhörerin, wir haben dir jetzt Appetit gemacht auf eine Episode, von der wir noch nicht wissen, wann sie kommt. Ich glaube, wir haben schon das ein oder andere Mal in anderen Episoden dazu gesprochen. Also hör einfach nur mal rein. Aber jetzt bleiben wir bei dem Thema Selbstregulation.
Yes, Sir.
Okay. Aber an der Stelle finde ich es nochmal wichtig, lass uns mal anknüpfen daran. Genau, ne? Also Mitgefühl, Mitleid, auch sowas wie Loyalität, Verlässlichkeit bis zur Selbstaufgabe. So, ne? Weil ich darf mein Gefühl, mein Mitleid eben nicht kanalisieren, weil ich sonst Sorge habe, aus dem Bezug zu gehen, aus der Beziehung zu gehen mit dem Menschen, ihn zu enttäuschen, ihn allein zu lassen. Und hier finde ich, sollten wir nochmal genauer hingucken, was passiert da eigentlich? Also Mitleid, Mitgefühl sind ja Worte, die scheinbar dasselbe sagen, aber ich finde, das ist nochmal wesentlich, dass wir hier vielleicht anfangen, mal ein bisschen zu sezieren, um dann nochmal zu schauen, wie wir dir hier, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch Tipps geben können.
Also den großen Unterschied sehe ich da drin, ob ich in deinem Körper stecke, als ob es mein eigener wäre, oder ob ich dir quasi zusehe und trotzdem mein eigenes Leben habe. Also wenn ich als Polizistin damals an einem Tatort gestanden habe und da sind schlimme Dinge passiert und ich stelle mir jetzt quasi vor, ach du Schande, wie muss der oder diejenige sich jetzt fühlen, die das erlebt hat. Das ist natürlich ganz gefährlich, weil dadurch setze ich mich schachmatt, signalisiere meinem Gehirn mit Absicht, dass es mir passiert, um das nachempfinden zu können, aber stecke nachher natürlich genau in dieser Emotion. Es ist aber gar nicht meine. Und trotzdem werde ich geflutet, auch mit Hormonen und allem, was dazugehört, weil mein Gehirn, wir können das, wir Menschen haben so viel Empathie, wir können uns in Situationen reinversetzen, die nicht unsere sind, und dann kräftig mitleiden und uns selber dadurch schachmatt machen. Das darf dir als Polizistin natürlich nicht passieren, also bleibst du in der Beobachterrolle, was nicht heißt, dass mir das unfassbar leid tut und dass ich alles gebe, damit es wieder gut wird. Aber ich fühle mit, aber ich leide nicht mit. Und das ist natürlich etwas, was auch im Umfeld, bei Eltern, bei Freunden, bei Partnern sehr, sehr wichtig ist. Und das ist schon ein Regulationsinstrument. Das heißt, klar zu haben, ich stecke da nicht drin, das bist du. Und ich helfe dir. Ich kann, wenn überhaupt, nur helfen oder Impulse geben oder da sein, aber ich stecke nicht in deiner Situation und deswegen leide ich auch nicht mit.
Genau, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wenn wir hier auch über unsere professionellen Kontexte reden. Ja, dann sind wir als Coach und als Therapeutin unbedingt da auch angehalten, eben im Mitgefühl zu sein, aber nicht im Mitleiden, weil unsere Kompetenz natürlich nicht darin liegt, den gleichen Schmerz, die gleichen Gefühlserlebnisse unserer Klienten zu haben, sondern hier tatsächlich Unterstützung anzubieten. Und die können wir nur, wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise draußen bleiben. Und da sagtest du jetzt gerade schon was Wichtiges, das ist tatsächlich ein erstes Regulationsinstrument. Sich auf der einen Seite nochmal genau zu fragen, wessen Gefühle fühle ich hier eigentlich? Also tatsächlich wirklich nochmal sich selbst einfach die Erlaubnis zu geben, dabei dann auch festzustellen, ups, das sind ja gar nicht meine. Also es geht auch so, wenn ich zum Beispiel in Familien unterwegs bin, ja, und zum Beispiel begreife, dass die Biografie von deiner Mutter nicht so ideal ist und sie an sich in einer unglücklichen Beziehung festhängt und du dabei voller Mitleid bist, ja, die Arme, ne, und so weiter und so fort. Ja, das heißt, irgendwann ärgerst du dich dann vielleicht über deinen Vater an der Stelle deiner Mutter. Dabei ist das gar nicht dein eigenes Gefühl. Sondern das Gefühl deiner Mutter, die sich eben nicht traut, hier irgendwie für sich einzustehen oder irgendwas anderes zu machen, um sich zu wehren. Und der Ärger, den du dort bei ihr vermutest, wird auf einmal deiner und du fängst an, dich mit jemandem zu streiten. Das ist eine ganz spannende Sache, wenn wir über Konfliktdynamiken sprechen, findet hier sowas wie ein Dramadreieck statt, nämlich die Übernahme von fremden Motiven, ja, und dann dafür in den Kampf ziehen. Ne? Das ist also auch hier, wie wichtig es ist, sich zu regulieren und dabei wirklich ein Gespür zu bekommen, wessen Wut, wessen Schmerz, wessen Trauer, wessen Ärger, wessen Frustration ist das hier, die ich jetzt hier gerade fühle. Das wäre so der erste Schritt, ja, sich nochmal genauer zu fragen, wem gehört dieses Gefühl?
Ja, und da kann ich also ein ganz praktisches Beispiel aus eigener Erfahrung bringen, dass meine Mutter hat Angst vor Hunden, also nicht vor jedem Hund, aber ne, bei bestimmten Hunden. Und dass mein Blick dadurch auch anders geworden ist. Letztes Wochenende ist auch so ein Hund gekommen mit einer älteren Dame, die hat überhaupt keine Anstalten gemacht, den irgendwie zu sich zu rufen. Nachher, als die einen Meter vor mir waren, so ganz halbherzig mal, ne, aber das hat den Hund natürlich überhaupt nicht interessiert. Und der hat mich auch angesprungen. Also es war okay, weil ich habe keine Angst vor Hunden, ne? Aber wenn das meine Mutter gewesen wäre, hätte es vielleicht anders ausgesehen. Und da habe ich mich geärgert.
Über was hast du dich geärgert? Über dich oder über den Hund?
Über den Hund beziehungsweise über die Hundebesitzerin, ne? Ja, ja, ja. Kann ja nichts dafür. Und dann habe ich auch so einen Spruch gesagt, so, na, der hört aber. Und dann sagte sie, doch, doch, und der hört auf jeden Fall. Und dann musste ich so lachen. Dann habe ich gesagt, na ja, das hat man gesehen. Ja, und dann bin ich weitergegangen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es gehört eigentlich gar nicht zu mir, weil ich hatte keine Angst, ne? Aber in dem Moment habe ich stellvertretend gedacht, ne, wie unbedacht da manche Menschen sind und das quasi in Kauf nehmen, ne? Und war aber ist ja natürlich gar nicht mein Kampf gewesen. Schöne Grüße an meine Mutter, die unsere Podcasts auch hört. Ja.
Inkognito, genau.
Genau. Ja, sehr schön. Ja. so, aber was ich damit sagen wollte, ist, ne, so funktioniert. Also so ist es, ne, dass man wirklich mal guckt, okay, habe ich da eigentlich wirklich ein Thema mit? Ja.
Ja, genau. Also das wäre so der erste Schritt. Und dann, ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Ist das in Ordnung? Oder ja, so wir schlendern jetzt so langsam in dieses Thema hinein, ne? Oder sind ja mittendrin schon. Aber ich finde, ein weiterer Schritt ist, wenn wir über Selbstregulation nachdenken, dann tatsächlich, wenn wir nochmal zurückkehren zu unseren Ausflippmomenten, zu unseren Einfriermomenten, zu unseren Erstarrungssituationen oder zu unseren Fluchtsituationen, Kampfsituationen, was auch immer wir in unserer Emotionslage erleben, bei denen wir merken, hier hat irgendwie etwas anderes in uns das Steuer übernommen. Ja, da finde ich es nochmal spannend, das wird nicht sofort in der Situation möglich sein, aber hier im Nachgang sich das nochmal in Ruhe anzuschauen. Was war das eigentlich für ein Gefühl? Also nicht nur die Frage, wem gehört es, sondern auch, was war das eigentlich für ein Gefühl? Denn darüber hatten wir uns gleich vorher im Vorfeld unterhalten. Das ist für viele Menschen nicht einfach, ihre Gefühle irgendwie auseinander zu differenzieren. Hm. Ich fand dein Beispiel da so schön, was du da sagtest, Tanja, dass bei Babys eben immer jedes Gefühl einfach nur Bauchschmerzen macht, ne, so. Aber tatsächlich ist ja eigentlich so ist, dass je älter man wird, dann tatsächlich deutlich sagen kann, ich bin traurig, ich habe Angst, ich habe schlecht geträumt oder ich bin hungrig oder was. Aber da nochmal näher hinzuschauen, was hast du eigentlich für ein Gefühl gerade? Wie nennt sich das so?
Ja, und so kann man auch, finde ich, noch besser auf Ursachenforschung gehen. Also wenn ich jetzt immer ein blödes Gefühl habe, wenn mein Nachbar hier mit dem Porsche vorfahren würde, ja, und ich würde denken, hier der Bonze oder keine Ahnung was, ja, dann könnte ich mir überlegen, was ist es eigentlich, was mich triggert? Also was ist es denn? Ja, und dann könnte natürlich rauskommen, okay, ich bin schlichtweg neidisch. In diesem Fall gebe ich mein Ohnmachtsgefühl auf, weil was der Nachbar sich da erarbeitet hat, kann ich ja theoretisch auch. Also wenn der Porsche so wichtig ist, kann ich gucken, dass ich den hole. Das heißt, ich gebe mein Ohnmachtsgefühl in diesem Fall auf. Oder manchmal sind es vielleicht auch Begebenheiten, also nur mal angenommen, ich merke, okay, der Porsche interessiert mich gar nicht, aber der Nachbar hat sich meine Frau gekrallt, ist jetzt ganz in den blauen Dunst gesprochen, ne? Und ich merke, eigentlich macht mich das gar nicht sauer, sondern eher traurig. Mhm. Dann kann ich in diesem Falle, wenn der Nachbar jetzt wirklich sich mit meiner Frau zusammengetan hätte, dann wäre Trauerarbeit angesagt. Mhm. Ja, da müsste dass ich in die Verarbeitung dessen gehe, ja, und deswegen ist es so wichtig, wirklich zu was genau fühle ich denn da, weil ich behaupte, nur dann wirklich effiziente Maßnahmen zur Selbstregulierung draufsetzen kann.
Da bin ich total dabei. Da bin ich ganz, 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 schwinge ich ganz stark mit, um das jetzt mal so auszudrücken. Ich finde dabei so wertvoll, dass neben der Tatsache, dass ich eine Ursachenforschung nochmal anders angehen kann und damit auch eine Bearbeitungsstrategie entwickeln kann, die passgenauer ist für mich, lerne ich mich auch besser kennen. Mhm. Apropos Selbstregulation. Ja, also ich lasse nicht einfach nur über mich ergehen oder ich agiere nicht einfach nur so vor mich hin, ja, sondern ich schärfe mein Bewusstsein dafür. Was setzt mich unter Stress? Ist das, ja, ne, wie geht es? Ja, ich bin gestresst. Ja, das ist ein Wort, ne? Dabei kann es einfach sein, ich bin angestrengt. Im Moment finde ich es alles mühselig. Oder aber ich bin total neugierig, weil da ist ein neues Projekt. Oder, ne, das sind ja ganz unterschiedliche Dinge, die so in diesem Gefühl, ich bin gestresst, drin sind. Und hier tatsächlich in der Differenzierung, wie du es gerade vorgestellt hast, reinzugehen, ist etwas, was eben so mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. Das eine ist, ich differenziere, weiß mehr, wie ich funktioniere. Das zweite ist, ich habe auf einmal eine Möglichkeit, eine Idee, wie ich damit umgehen kann, wie ich dem begegnen kann. Und der dritte Aspekt, den ich dabei auch nochmal spannend finde, ist, es gibt ja auch Gefühle, die ich dabei schön finde. Also wenn ich gerade von dem gestresst komme, da gibt es Dinge, die ich doof finde, die ich so tatsächlich auch gar nicht länger oder unnötig lange fühlen möchte. Aber die Neugierde zum Beispiel, die finde ich schön. Und das wäre doch spannend, hier differenzierter damit umzugehen und nicht einfach zu sagen, ich bin gestresst, sondern es gab diesen Punkt, der war sehr anstrengend, der war sehr mühselig und ich bin an vielen Stellen da an meine Grenzen gekommen und an dieser Stelle bin ich total neugierig, da tut sich gerade ein Horizont auf. Oh, ne, das sind ganz andere Dynamiken, die dabei auf einmal eine Rolle spielen.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch schütze ich mich davor, nicht mehr neugierig zu sein. Weil wenn ich nämlich Angst vor Gefühlen habe, vor Stress, vor diesen globalen Sachen halt, ne, auch in die Vermeidung rein. Also das heißt, ich werde Situationen vermeiden, wo ich mich vielleicht blöd fühlen könnte. Und das wäre blöd. Ne? Besser wäre, Gefühlsregulation zu können und zu wissen, okay, könnte sein, dass es auch ungünstig ausgeht. Ja. Aber wenn es so ist, dann habe ich es wenigstens versucht und ich kann es, ja, ich kann es halten, ich kann es aushalten. Ja,
genau. Ich fand das ganz interessant. Ich bin heute im Vormittag in einer Supervision gewesen, in einer recht großen Gruppe. Und da ging es darum, so ein bisschen mehr zu verstehen, was eigentlich gerade so zu Reibungen führt. Und da ist ein Aspekt dabei gewesen, dass Erwartungen aneinander nicht vernünftig formuliert werden oder enttäuscht werden. Enttäuschung ist ein Gefühl. So. Und dann haben wir, also hat die Gruppe darüber nachgedacht, was führt denn dazu? Also es ging dann um das, an einem Beispiel wurde das festgemacht, wie man sich gegenseitig unterstützt, wenn man um Hilfe bittet. Und dann habe ich nochmal so die Frage aufgemacht, was führt denn dazu, dass man nicht unterstützt? Das ist schon allein die Frage, ist ja für viele Menschen, na, apropos verlässlich, sich selbst aufgeben, lieber für den anderen und so, ne? Und das war total spannend. Da gab es dann so Gefühle wie, ja, ich möchte mich auch selber schützen im Sinne von vor Überlastung. Ich arbeite manchmal aus einem schlechten Gewissen. Auch das ist ein Gefühl. Und das sind alles so Sachen, da merke ich, das hat, also ich habe den Eindruck, das hat der Gruppe gut getan, auf einmal zu differenzieren. Und jetzt konnten wir tatsächlich dann daran arbeiten. Ne, an den Aspekten nämlich, die zu bearbeiten sind und andere, die durchaus ja zu schützen sind. Mhm. An der Stelle haben wir als Vorbereitung uns überlegt, dass wir dir, liebe Zuhörerinnen, dir, lieber Zuhörer, ein für uns ziemlich interessantes Instrument vorstellen möchten, neben den ganzen Fragen, die wir schon dir hier so an die Hand gegeben haben. Das nennt sich das Emotionsrad. Und vielleicht startest du rein oder soll ich rein starten?
Letztendlich ist das ja, wir sind doch eins.
Ja. Ach so, okay, ich glaube, darüber müssen wir reden.
Und wieder eine neue Podcast-Folge.
Ja. Genau. Abgrenzungstendenzen in der Symbiose.
Genau. Ja, also das Emotionsrad ist quasi ein Kompass, den man sich anschauen kann, um zu gucken, okay, wo bin ich denn gerade, was fühle ich gerade? Es werden viele Wörter angeboten, vielleicht auch welche, die mir nicht so vertraut sind, wo ich gucken kann, wie sind denn meine Empfindungen auf ein ganz bestimmtes Thema? Und ist das, was ich glaube, dass ich fühle, auch das, was ich fühle? Und ich finde es auch immer schön zu gucken, in welcher Intensität. Also es gibt ja nicht nur, ich sag mal, ganz schlecht oder ganz toll, sondern es gibt ja auch viele Sachen dazwischen. Und auch da finde ich das schön. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich lost bin, wie man heute so sagt. Ja, da ist ein Thema und ich bin total lost. Oder ob da ein Thema ist und ich bin irritiert. Also ich habe so ein bisschen den Halt verloren. Mhm. Und das, finde ich, sind schon wichtige Unterscheidungen auch im Sinne von, kann ich meine Kompetenz noch fühlen oder nicht? Und wenn ich eben merke, oh, ich bin irritiert, aber ich bin eigentlich nicht lost, dann bin ich natürlich viel mehr in meiner Kompetenz.
Unbedingt.
Und da spielt eine große Rolle, ja.
Das Rad ist so aufgebaut, wir werden euch einen Link in die Shownotes schreiben. Das Rad ist so aufgebaut, dass du von draußen nach drinnen verschiedene Ebenen durchgehen kannst. Und dabei gibt es so die ersten Worte, die dir vielleicht auch einfallen. Sowas wie entmutigt oder aber sowas wie entspannt oder, ne, das sind alles so die ersten Gefühle. Und dann kannst du, die sind farblich sortiert, diesem Farbspektrum hinterhergehen und nochmal näher schauen, was ist entmutigt? Ist entmutigt eher, ich fühle mich abgelehnt? Oder aber verwirrt? Oder bin ich vielleicht einfach nur hilflos? Bin ich unsicher? Und interessant ist dabei, dass dahinter dann irgendeine Kernemotion, in diesem Fall zum Beispiel, ich bin eigentlich ängstlich, aus irgendwelchen Gründen, ja, die liegt dahinter. Und jetzt auf einmal wird es ganz was anderes. Dann ist das entmutigt auf einmal etwas, was mit einer ganz anderen Dimension betrachtet werden kann und mit einer ganz anderen Strategie bearbeitet werden kann. Also hier ein Tool, was dir hilft, ohne hier regelmäßig unsere Episode hier durchhören zu müssen, dir selber hilft, tatsächlich mehr und mehr deine eigene Kompetenz in dem Aufspüren, in dem Erkennen und in dem Nachspüren deiner Gefühle zu schärfen.
Hm. Sehr schön abgerundet, genau. Also den Link findest du in den Shownotes und wir hoffen, dass dir diese Folge gefallen hat. Oder wenn du vielleicht jemanden kennst, der Gefühlsregulation braucht, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn du uns weiterempfiehlst oder die Folge weiterleitest und gerne auch kommentieren aus deiner Erfahrung oder eine Anregung geben. Wir freuen uns immer über Kontakte.
Ja, unbedingt, unbedingt. Ja, genau. Gebt uns ein Feedback zu dem, was ihr hört, was ihr denkt, was euch bewegt hat. Auch da, wo wir vielleicht, ohne dass wir es wussten, sogar wirksam waren. Auch das wäre ja mal schön zu hören. Ja. Haben wir schon immer mal wieder und dafür danken wir ganz herzlich. Ja, da, wo wir Feedback bekommen haben, freuen wir uns immer wieder sehr. Danke dafür. In diesem Sinne, was wünschen wir denn jetzt? Ein fröhliches Entdecken?
Ja, interessante Erkenntnisse beim Nachspüren. Das lohnt sich so unfassbar, wenn man sich die Zeit für sich nimmt.
Ja.
Dann sag ich mal.
In diesem Sinne also.
Bis zum nächsten Mal.
Ganz genau. War schön mit euch. Bis dann.
Tschüss.